NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Im Studio begrüßt Sie Michael Hollenbach. In den nächsten 25 Minuten widmen wir uns diesen Themen. Vom Bauernsohn zum Bischof. Heiner Wilmer wird in Hildesheim zum Oberhirten geweiht. Weltlich Ding und heiliger Stand. Eine Tagung der Evangelischen Akademie Loccum befasst sich mit dem protestantischen Eheverständnis. Außerdem feindliche Übernahme durch den Islam, das neue Buch von Thilo Sarrazin und Plattdeutsch in Paraguay, fromme Mennoniten in Südamerika. Vom emsländischen Schapen über New York, Rom nach Hildesheim. Heiner Wilmer ist nun der neue Oberhirte des Bistums Hildesheim, Nachfolger des emeritierten Bischofs Norbert Trelle. Heiner Wilmer, bisheriger Generaloberer des Dehonianerordens, der Herz-Jesu-Priester, wurde gestern im Hildesheimer Dom zum 71. Bischof des Bistums geweiht. Florian Breitmeier über die feierliche Amtseinführung im Mariendom.
Der Prozessionszug zieht ein in den Hildesheimer Dom. Ein feierlicher Weihegottesdienst beginnt, in dem es um fundamentale Fragen gehen wird. Um fundamentale Fragen des Glaubens, des Bistums und der Organisation eines Bischofsfestes. Die Predigt vor den rund 800 Gläubigen im vollbesetzten Dom hält der Hamburger Erzbischof Stefan Heese. Er geht direkt auf die künftigen Herausforderungen des neuen Hildesheimer Bischofs ein.
Er wird Bischof in einer Zeit, und das muss ich hier auch sagen, wo die Fälle des Missbrauchs uns kräftig zusetzen. Und du weißt, dass das auch nicht am Bistum Hildesheim vorbeigegangen ist. Und ein Bischof muss sich dieser Verantwortung stellen und alles für Aufklärung und Prävention tun, was möglich ist.
Erzbischof Stefan Heese deutet dann auch das Ritual, das sich Heiner Wilmer flach auf den Grund des Hildesheimer Domes legen wird, als Zeichen der Demut.
Für viele ist das die zentrale Geste der Bischofsweihe. Gott sei Dank bist du dir dafür nicht zu schade. Gott sei Dank gibt Heiner Wilmer sich diese Blöße. Er markiert nicht den großen Mann.
Während der Heiligen Litanei liegt Heiner Wilmer 10 Minuten lang mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden.
Heiliger Alfried, heiliger Bernward und heiliger Godehard.
Ein Mann mit Bodenhaftung, der sich symbolisch verbindet mit dem Fundament des Doms und des Bistums. Unter dem Klang der Cantabona, der größten Glocke des Hildesheimer Doms, legen die rund 30 versammelten katholischen Bischöfe Heiner Wilmer die Hand aufs Haupt, nehmen ihn in die Gemeinschaft der Oberhirten auf. Der Hamburger Erzbischof Heese salbt den künftigen Bischof von Hildesheim und überreicht ihm die sichtbaren Zeichen bischöflicher Macht. Den Ring, das Brustkreuz, die traditionelle Kopfbedeckung, die Mitra und den Bischofsstab. Anschließend setzt sich Heiner Wilmer auf den Bischofsstuhl, nimmt das Bistum sinnbildlich in Besitz. Herzliche Umarmungen im Altarraum des Doms, auch von den anwesenden evangelischen Landesbischöfen und leitenden Geistlichen. Ein besonderes ökumenisches Zeichen. Dann wendet sich Heiner Wilmer als neuer Bischof erstmals an die Gläubigen, auch in seiner Muttersprache auf Plattdeutsch.
Das kann ich wirklich nur in meiner Muttersprache erzählen, denn es geht hier um fundamentale Dinge. Aber es geht um die Viergöng, habe ich sehr froh. Wo ist das so, nur der Missigmann, die Lüde kommt von weit her, Giftung wat to etten.
Bischof Wilmer schildert, wie er mit den Mitgliedern des Domkapitels über die Frage sprach, wie das mit der Beköstigung nach der Bischofsweihe laufen solle. Er wünsche sich für alle Gäste etwas zu essen und Bier, besser wäre noch Pilz vom Fass. Das löste bei seinem Gegenüber gewisse Denkprozesse aus, sagt Heiner Wilmer.
Der Leiter von Domkapitel kehrt mir mit großen Augen an, schwer, sagt kein Wort und nach der Pause kommt sie eine Stimme, dat kriege hen. Und Sie sehen, in der Organisation gab es von Anfang an fundamentale Überlegungen.
Nun steht der Bauernsohn und Ordensmann Heiner Wilmer auf einem neuen Fundament, als 71. Oberhirte von Hildesheim. Nicht nur die 600.000 Gläubigen des Bistums, auch Bischof Heiner Wilmer erwarten spannende Zeiten.
Florian Breitmeier über die Bischofsweihe von Heiner Wilmer im Hildesheimer Dom. Für die katholische Kirche ist nicht nur die Weihe, sondern auch die Ehe ein Sakrament. Eine Trauung oder Segnung gleichgeschlechtlicher Paare wird allerdings offiziell abgelehnt. Anders bei den Protestanten. Noch bevor der Bundestag im vergangenen Jahr die Ehe für alle, die gleichgeschlechtliche Heirat ermöglicht hatte, äußerte sich der Rat der evangelischen Kirche in Deutschland positiv zu dieser Öffnung der Ehe. Ein Votum, das nicht allen Landeskirchen gefiel. Und so fallen die Synodenbeschlüsse der 20 evangelischen Landeskirchen sehr unterschiedlich aus. Einige wie Hessen-Nassau, die Rheinische oder die Kirche von Berlin-Brandenburg erlauben die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare in einem Gottesdienst. Rund die Hälfte der Landeskirchen begnügt sich mit einer Segnung. Doch hinter diesen Differenzen steht eine grundsätzliche Debatte der protestantischen Ehe. Und so befasste sich an diesem Wochenende eine Tagung der Evangelischen Akademie Loccum mit der Frage, was ist überhaupt der Kern des evangelischen Eheverständnisses?
Das ist wirklich echt eine schwierige Frage. Also ich würde sagen, wir sind da im Augenblick auf der Suche.
Sagt der Münchner Rainer Anselm, Professor für systematische Theologie. Und Ralf Meister, Landesbischof der Hannoverschen Landeskirche, skizziert den Minimalkonsens so.
Dass wir die Gemeinschaft von zwei Menschen, die in Liebe zugewandt sind und sich verlässlich im Vertrauen aufeinander Treue zusagen. Dass wir diese Form der Zusage dieser Menschen unter dem Segen Gottes als eine Ehe beschreiben.
Die Ehe ist aus protestantischer Perspektive mehr als ein staatlicher Rechtsakt vor dem Standesamt. Die Ehe steht für Christinnen und Christen unter Gottes Segen und Gottes Schutz, betont Petra Bahr, Regionalbischöfin im Sprengel Hannover.
Ich glaube, wichtig ist, nochmal daran zu erinnern, dass mit evangelischer Ehe immer auch eine Institution verbunden ist. Also etwas, was größer ist als das, was ein Paar gemeinsam lebt, egal in welcher Konstellation.
Der Segen für diese Institution gilt nun auch in rund einem Drittel der Landeskirchen für gleichgeschlechtliche Paare. Sie können kirchlich getraut werden. Doch auch in diesen Landeskirchen gilt in der Regel, dass der einzelne Pfarrer eine Trauung verweigern kann. Dass hier ein Gewissensnotstand reklamiert wird, ist durchaus umstritten. Aber Petra Bahr ist der Ansicht, damit könne man jene Pfarrer und Gemeinden entlasten,
die den Eindruck haben, sie können das nicht tun. Und dieser Gewissensvorbehalt gehört auch zur evangelischen Freiheit und da hilft gründliche Exegese und der theologische Austausch.
Doch den anhaltenden Streit in der Mehrheit der Landeskirchen, dass man gleichgeschlechtliche Paare nur segnen, aber nicht trauen will, kann Horst Gorski nicht nachvollziehen. Er ist Vizepräsident im Kirchenamt der EKD.
Und es ist immer deutlicher geworden, dass wenn man Trauung auf ihren theologischen Kern zurückführt, sie in der Tat nichts anderes ist als ein Segen. Das wiederum ist auch der deutliche Unterschied zum katholischen Sakramentsverständnis.
In einigen Landeskirchen, die Trauungen Homosexueller ablehnen, wird zugleich betont, dass nicht die gleichgeschlechtlichen Paare gesegnet werden, sondern nur den beiden Menschen der Segen zugesprochen werde. Dem hält Theologieprofessor Rainer Anselm entgegen.
Also der theologischen Substanz entbehrt es auf jeden Fall. Wir haben keine unterschiedlichen Formen von Segnungen, auch keine unterschiedlichen Wertigkeiten von Gottesdiensten. Das halte ich für eine ganz schräge Debatte.
Diese schräge Debatte wird auch in der Hannoverschen Landeskirche bald beendet sein, meint Landesbischof Ralf Meister. Die Synode werde sich demnächst voraussichtlich einmütig für eine Trauung gleichgeschlechtlicher Paare aussprechen. Während viele homosexuelle Paare auf eine kirchliche Trauung pochen, nimmt das Interesse an der kirchlichen Hochzeit generell ab. Während die Anzahl der staatlichen Trauungen in den vergangenen 10 Jahren um 10% gestiegen ist, geht der Trend bei den kirchlichen Hochzeiten in die andere Richtung. So ist die Zahl der evangelischen Trauungen in den vergangenen 10 Jahren um rund 1/5 zurückgegangen. Vielleicht trauen sich manche Paare einfach nicht mehr, das Versprechen, bis dass der Tod euch scheidet, einzugehen, vermutete auf der Locumer Tagung der Wuppertaler Theologieprofessor Thorsten Moos.
Von der Seite der Endlichkeit aus ist zu fragen, ob die Verbindlichkeitsintention der Eheschließung nicht mehr und mehr in Konflikt gerät mit den Flexibilitäts- und Disponibilitätserwartungen spätkapitalistischer Gesellschaften, insbesondere natürlich der Arbeitswelt. Geht also dem flexiblen Menschen die Puste aus, eine solche in Zeit und Umfang völlig unabsehbare biografische Selbstbindung überhaupt noch anzustreben?
Auch jenseits der Frage, ob gleichgeschlechtliche Paare getraut oder nur gesegnet werden sollen, das evangelische Eheverständnis befindet sich im Umbruch. Die schon von Luther skizzierte Spannung zwischen dem weltlich Ding und dem heiligen Stand der Ehe wird immer offensichtlicher. Ist Ehe eine christliche Institution, die auch entscheidend ist für die Nachkommenschaft, oder ist sie eher eine partnerschaftliche Beziehung wie andere Lebensformen? Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Die Kirchen haben mit Entsetzen auf die Ereignisse in Chemnitz reagiert. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strohm, warnte vor einer schleichenden Verschiebung des gesellschaftlichen Grundkonsenses. Rassismus, Antisemitismus, Hetzjagden und pauschale Verdächtigungen des Islams müssten tabu bleiben, sagte er. Der Leiter des Kommissariats der katholischen Bischöfe, Karl Jüsten, erklärte, die katholische Kirche werde Rassismus und Hass auf Ausländer immer in aller Deutlichkeit zurückweisen. Er forderte alle Beteiligten auf, das Gespräch mit denen zu suchen, die sich aus dem demokratischen Diskurs verabschiedet haben. Heute kommen Christen zu einer eigenen Kundgebung in der Chemnitzer Innenstadt zusammen. Die Demonstration trägt das Motto: Wir in Chemnitz aufeinander hören, miteinander handeln. Der Wiener Theologe Paul Zulehner hat die katholischen Bischöfe in Europa aufgerufen, den kirchenpolitischen Attacken auf Papst Franziskus entschieden entgegenzutreten. In der vergangenen Woche hatte der ehemalige Kirchendiplomat Erzbischof Carlo Maria Vigano Papst Franziskus zum Rücktritt aufgefordert. Vigano hatte dem Vatikan eine Vertuschung von Missbrauchsfällen vorgeworfen. Des Weiteren behauptet der 77-Jährige, es gäbe im Vatikan ein Netzwerk homosexueller Priester. Der Rücktrittsforderung von Vigano hatten sich weitere Papstgegner angeschlossen. In dieser prekären Lage habe sich erst ein einziger Bischof weltweit vor den Papst gestellt, beklagte Zulehner. Er forderte die europäischen Bischofskonferenzen auf, ihr bisheriges Schweigen, das er als skandalös bezeichnete, aufzugeben. Der Rat der europäischen Bischofskonferenzen und auch nationale Bischofskonferenzen wären nach Ansicht des Wiener Theologen gut beraten, ihre Loyalität Papst Franziskus gegenüber klar und deutlich zu bekunden. Die Auslandsbischöfin der Evangelischen Kirche in Deutschland, Petra Bosse-Huber, hat eine Anerkennung des ersten Genozids des 20. Jahrhunderts in den früheren deutschen Kolonialgebieten gefordert. Bosse-Huber predigte in einem Gedenkgottesdienst in Berlin anlässlich der Rückgabe menschlicher Gebeine der Herero und Nama von Deutschland an Namibia. Die Bischöfin forderte, gemeinsam mit den Nachfahren für die Anerkennung des Völkermords öffentlich einzutreten. Das durch die deutsche Kolonialherrschaft begründete und danach fortwirkende Unrecht müsse überwunden werden. Sie bekräftigte zudem das Schuldbekenntnis der Kirche. Durch theologische Rechtfertigung sei der Boden für die koloniale Herrschaft und den Tod tausender Angehöriger der namibischen Volksgruppen mit vorbereitet worden. Die Bundesregierung hat die Förderung von Projekten des türkeinahen Moscheeverbands DİTİB eingestellt. Seit 2017 seien keine neuen Anträge auf Förderung von Projekten in alleiniger Trägerschaft von DITIB bewilligt worden, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Auch das Bundesfamilienministerium hat seit langem keine Anträge von DITIB mehr bewilligt. Gefördert wurden zuvor Projekte von DITIB zur Extremismusprävention und in der Flüchtlingsarbeit. Die Förderung von DITIB-Projekten wurde von der Bundesregierung überprüft, nachdem Ende 2016 Imamen des Verbands vorgeworfen wurde, mutmaßliche Kritiker des türkischen Präsidenten Erdogan auszuspionieren.
Soweit die Meldungen aus Religion und Gesellschaft. Schon lange vor dem Erscheinen des neuen Buches von Thilo Sarrazin gab es heftige Kontroversen. Sein bisheriger Verlag DVA lehnte das Manuskript ab, da, so der Verleger, durch die einseitige Darstellung antimuslimische Ressentiments verstärkt würden. Nun ist das Werk im Finanzbuchverlag erschienen. Der Titel »Feindliche Übernahme, wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht«. Jan Ehlert hat das Buch gelesen.
Thilo Sarrazin wollte es genau wissen. Was steht drin im heiligen Buch der Muslime, dem Koran? Also hat er ihn gelesen, von der ersten bis zur letzten Seite. Ohne Vorurteile, betont er, ohne Zorn. Sein Fazit fällt dennoch eindeutig aus.
Nimmt man den Koran auch nur einigermaßen beim Wort, so ist der Islam beim besten Willen keine Religion des Friedens und der Toleranz, sondern eher eine Gewaltideologie, die im Gewand einer Religion daherkommt. Liebe und Barmherzigkeit erstrecken sich nur auf die Gläubigen, nicht auf den Rest der Welt.
Um seine These zu stützen, zitiert Sarrazin ausgiebig aus dem Koran. Und dort gibt es viele Stellen, die seinen Eindruck einer gewalttätigen Religion erwecken können. Die berühmte Schwertsuche, tötet die Heiden, wo ihr sie findet, ist nur eine davon. Doch auch in der Bibel oder der Tora gibt es zahlreiche grausige Verse, die allein herausgepickt diese Religionen ebenfalls als ausschließlich gewalttätig dastehen lassen würden. Aber genau wie in diesen Büchern finden sich eben auch im Koran Verse, die zu Toleranz und Frieden aufrufen. Verse, auf die sich liberale Muslime in aller Welt berufen. Für Thilo Sarrazin sind diese eine winzige Minderheit. Die mehr als 1000-jährige kritische Auseinandersetzung islamischer Gelehrter mit dem Koran wird so in einem Halbsatz als irrelevant abgetan.
Jeder Versuch, die Botschaft des Korans als tolerant und friedliebend zu interpretieren, ist zwar zu begrüßen, doch solche Versuche sind stets ein interpretierender Bergaufkampf gegen den unmittelbaren Sinngehalt der klaren Kernaussagen der koranischen Offenbarung.
An anderer Stelle sieht Sarrazin das dagegen nicht ganz so deutlich.
Der eine Islam mit dem einen Koran kann eben sehr unterschiedlich interpretiert werden. Und da es an einer zentralen Lehrinstanz fehlt, gibt es keine anerkannte Methode, falsche und richtige Interpretationen voneinander zu unterscheiden.
Widersprüche, mit denen Sarrazin sich jedoch nicht weiter aufhält. Seine Behauptungen sind teilweise so einfach zu widerlegen, dass man sich fragt, ob er umfassend recherchiert hat oder nicht doch vor allem das finden wollte, was seinem islamfeindlichen Weltbild entspricht. Bis ins 20. Jahrhundert hinein schreibt er, habe es aus islamischen Ländern keine Romane, Dramen oder Komödien gegeben und auch keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Unter den Nobelpreisträgern für Physik, Chemie und Medizin fände sich kein einziger aus einem islamischen Land, so Sarrazin. Beides aber ist falsch. Fatma Aliye schrieb im 19. Jahrhundert sogar bereits feministische Romane aus Sicht einer muslimischen Frau. Der Chemiker Ahmed Seweil, Nobelpreisträger 1999, wird in Ägypten als ein Volksheld verehrt. Doch das sind Details, die offensichtlich nicht in das Weltbild Sarrazins passen. Die unbestreitbar vorhandenen, gewalttätigen und demokratiefeindlichen Strömungen im Islamismus und im Salafismus werden auf alle Muslime ausgeweitet, die, davon ist Sarrazin überzeugt, schon in wenigen Jahrzehnten die Mehrheit in Europa ausmachen werden. Sarrazin spricht hier von einer, so wörtlich, demografischen Überwältigung, die nur durch einen völligen Einwanderungsstopp für Muslime noch aufzuhalten sei. Spätestens mit dieser Forderung aber zeigt Sarrazin, dass es ihm ganz sicher nicht um eine sachliche Auseinandersetzung geht, auch wenn er dem Buch den Anschein gibt. Das macht es so gefährlich. Es schürt unverhohlen Ängste und Vorurteile gegenüber Muslimen. Der notwendigen Debatte um das Zusammenleben in Deutschland schadet er damit jedoch mehr, als zu helfen.
Jan Ehlert über Thilo Sarrazins feindliche Übernahme. Das Buch kostet knapp 25 Euro. Es gibt ein Hamburg am anderen Ende der Welt, im Hinterland von Paraguay. Das Besondere, die Menschen dort sprechen Deutsch und sogar Plattdeutsch. Es sind Mennoniten, die vor 90 Jahren begonnen haben, das unwirtliche Buschland zu besiedeln. Nach harten Jahren am Anfang haben sie es heute geschafft und sind wohlhabend. Daniel Kaiser hat die Mennoniten in Paraguay besucht.
Dieses Hamburg ist eher Ende der Welt als Tor zur Welt. Stundenlang muss man über staubtrockene Erdwege fahren. Da kommt ein Cowboy angeritten auf einem Pferd, ein Hamburger Gaucho.
Ich bin Palmiro und ich bin ein Hamburger. Ja, wir wohnen hier in Hamburg, ja. Wir reden hier hauptsächlich Plattdeutsch und ja, uns, wir sind Plattdeutsch in und sie faltet hier, ja.
Palmiro Dück ist Milchbauer. Er lebt weit entfernt von der nächsten Stadt. Nicht mal 20 Höfe gibt es in diesem Hamburg. Der nächste ist kilometerweit weg. Aber man kennt sich.
Also wenn einem schon ein Rindvieh aus der Zäunung kommt zum Nachbarn, dann hat man schon seinen Kontakt, ja. Und das ist kein Problem. Kontakte haben wir hier, ja.
Die Melkanlage summt, saugt und gluckst. Es ist ein ruhiges, komplett entschleunigtes Leben. Erst vor ein paar Jahren ist eine moderne Stromleitung gebaut worden. Die Familie erinnert sich an Abenteuer nach Sonnenuntergang vor gar nicht so langer Zeit.
Hier gab es keinen Strom. Das Auto wurde vorne aufgemacht und dann Glühbirne hatte mein Vater immer. Und so saßen wir, Bibel lesen, ich weiß noch, Apostelgeschichte nahmen wir durch.
Bibel lesen im Schein einer an die Autobatterie angeschlossenen Glühbirne. Mennonitenromantik. Plattdeutsch in Paraguay. Schon 90 Jahre lang hört man die Sprache im Chaco, dem riesengroßen Buschgebiet von Südamerika. 1927 kommen die ersten Mennoniten hierher und gründen die Kolonie Menno. Es ist das vorläufige Ende einer langen Reise um die ganze Welt, erzählt Patrick Friesen, der Kulturbeauftragte der Kolonie Menno.
Wir waren eine Gruppe, die aus Kanada kam. Wir hatten vorher 47 Jahre in Kanada, in Zentralkanada, in Manitoba gewohnt, am Red River. Und vorher hatten wir 84 Jahre in Russland, in der heutigen Ukraine, auf der Krim, wenn man so will, verbracht. Und vor dem noch ungefähr 250 Jahre in Preußen, dem heutigen Polen.
Die Mennoniten sind seit Jahrhunderten unterwegs, auf der Suche nach ihrem gelobten Land. Sie sind eine Friedenskirche aus der Reformationszeit und nennen sich nach Menno Simons, der ganz in der Nähe von Hamburg in Norddeutschland in einem Dorf bei Bad Oldesloe starb. Die Mennoniten taufen nur Erwachsene und sind deshalb lange verfolgt worden. Die frommen und fleißigen Menschen haben sich immer dort niedergelassen, wo man sie in Ruhe glauben ließ und nicht zur Armee schickte. Und so sind sie immer weitergezogen, immer in die Abgeschiedenheit. Die erste Zeit in Paraguay ist damals allerdings der Horror.
Bis in die 50er Jahre ging es ums nackte Überleben. Es wurde sehr trocken, es gab riesige Heuschreckenplagen. Es gab hier unzählige Schlangen, Giftschlangen. So man musste sich praktisch ganz und gar neu erfinden, weil all unser Wissen darauf beruht hat, wie es in der nördlichen Hemisphäre in der Produktion ist.
Die Hungerjahre sind heute vorbei. Sie haben es geschafft. Die Mennoniten haben der grünen Hölle ein kleines Paradies abgetrotzt. Deutsche Straßennamen, fast schon klischeemäßig akkurat geschnittene Hecken. Ein deutsches Leben am anderen Ende der Welt, ohne dass diese Mennoniten in den letzten 200 Jahren in Deutschland gelebt hätten. Es ist der Glaube, der sie verbindet, und die Sprache, das Plattdeutsche, mit einem niederländischen Zungenschlag.
Plattdeutsch in Paraguay, das ist der Titel des Forums am Sonntag, heute Nachmittag um 5:05 hier bei NDR Info. Daniel Kaiser hat in Paraguay deutsch sprechende Indianer getroffen und berichtet unter anderem von den Problemen, die Reichtum und Luxus für die Mennoniten mit sich bringen. Soweit Blickpunkt Diesseits mit Beiträgen und Informationen aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Hollenbach.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.